Du weißt auch nicht, sind mit der Geburt mehr als andere. Du denkst einfach auf eine andere Art und du kannst dir Sachen besser merken. Man hat wie eine größere Speicherplatte im Kopf.
Das ist der Noel. Er ist 12, wohnt in der Region Bern und der Noel ist hochbegabt. Er geht in die 6. Klasse und besucht nebenan noch zusätzliche Förderkurse.
Im Franz oder im Deutsch zum Beispiel so spezielle Aufträge machen. Und ja, so Sachen mache ich auch. Das Schlussprojekt muss ich manchmal ein bisschen ausführlicher gestalten als die anderen. Aber für mich reicht das.
Sonderkurs und Regelschule, für den Noel passt das also. Aber es gibt nicht für alle so Lösungen.
Die Situation war recht herausfordernd und darum sind wir seit dem Januar 2023 im Homeschooling.
Was bedeutet es eigentlich für ein Kind, hochbegabt zu sein? Wieso sind viele Schulen überfordert mit überdurchschnittlich intelligenten Schülerinnen und Schülern? Und wie unterstützt man ein Kind mit einer Hochbegabung am besten? Über das reden wir heute bei «Gesprächsstoff», einem Podcast von Bund und Berner Zeitung. Bei uns redet heute Noel, den ihr schon gehört habt und der eigentlich anders heisst. Auch schon gehört haben wir Isabelle Benescher. Sie ist Mutter von 2 hochbegabten Kindern. Wir reden heute auch noch mit Helen Colli, die Leiterin ist von der Begabtenförderung Stadt Bern.
Mein Name ist Noah Fendt.
Und ich bin Laura Waldorf.
Ja, ich weiss nicht, wie es dir geht, Laura. Ich kenne in meinem Umfeld ein einziges Kind, das hochbegabt ist. Und eigentlich, wenn ich mir das überlege, weiss ich gar nichts darüber.
Ja, also ich kenne aus meinem Umfeld auch nur Anekdoten und niemand Konkretes, der mir nachsteht. Und darum ist es höchste Zeit, dass wir uns ein grundlegendes Wissen aneignen zum Thema Hochbegabung. Und zwar machen wir das mit Miriam Contes. Sie ist Redaktorin bei Berner Zeitung und Bund und schreibt häufig über Bildungsthemen.
Willkommen, hallo Miriam.
Hallo zusammen.
Ja, Miriam, es geht um Hochbegabung. Und ich will vorschlagen, wir fangen ganz vorne an. Was ist das überhaupt? Wann ist ein Kind hochbegabt?
Ganz einfach, ganz technisch. Ein Kind ist hochbegabt, wenn es ein IQ von 130 oder mehr hat. Und ein Durchschnitts-IQ, muss man vielleicht noch wissen, ist 100.
Okay, IQ von 130, das ist wirklich, sind so sehr technische und zahlenlastige Begriffe. Was bedeutet das genau? Was misst man, wenn man den IQ misst?
Ich habe für den Artikel auch geredet mit den Leuten bei der Erziehungsberatungsstelle vom Kanton Bern und die machen ja so Tests mit den Kindern und ich glaube, also um Wörter geht es einordnen, es geht darum Muster, also mathematische Sachen zu erkennen, also so verschiedene Logik ist ein Thema, Sprachverständnis, sind so verschiedene Sachen, die man testet.
Jetzt Hochbegabung, das klingt als Begriff, als Diagnose zuerst mal gar nicht so schlimm. Man hat das Gefühl, ja gut, man ist ja besonders begabt, sehr intelligent, das ist ja primär mal ein Vorteil. Wo liegt der Haken von der Hochbegabung?
Der Haken liegt daran, dass in den Schulen natürlich sehr nachvollziehbar die Lehrerinnen und Lehrer sich auf die grosse Mitte konzentrieren, die Kinder, die im Normalbereich sind, dass es auf das ausgerichtet ist und dass natürlich die, die zu weit sind oder die zu wenig weit sind, die fallen wie durch die Maschen. Das ist die grosse Schwierigkeit.
Von wie vielen Kindern reden wir da? Wie viele Kinder sind betroffen von Hochbegabung?
Im Kanton Bern, das ist aber nur eine Schätzung beim Volksschulamt, sagen wir, es sind rund 1300 Kinder, die haben eben den IQ-Test gemacht, die haben einen IQ von mindestens 130. Aber man muss natürlich sagen dazu, und die sind dann angemeldet für einen Begabtenkurs. Mhm. Und man muss eben dazu einfach auch sagen, dass es Kinder gibt, die auf keinen Preis irgendwie möchten neu mit angemeldet werden. Die wollen nicht auffallen in der Klasse, die wollen nichts speziell sein. Also es sind sicher nicht alle angemeldet für einen Kurs, der eigentlich die Kriterien würde da füllen dafür.
Jetzt sind wir so ein bisschen die Basics angegangen. Wie merkt man denn als Eltern überhaupt, dass das eigene Kind hochbegabt ist?
Das ist eine schwierige Frage. Es gibt so Definitionen. Also man sagt, Kinder, die sehr früh selbstständig lernen lesen und schreiben, die rechnen, Faszination haben für Zahlen, die außergewöhnlich grossen Wortschatz oder einen differenzierten Wortschatz haben, die sich an Sachen sehr gut merken können. Also ich habe schon gehört von Kindern, die in die Kita gehen, die dann sofort alle nehmen, von allen Betreuerinnen und Betreuern wissen und vielleicht sogar noch von den Eltern, von den Kindern und so. Also das ist ein Anzeichen. Und etwas, wo man vielleicht nicht sofort drauf kommt, ist Ironie. Die meisten Kinder verstehen ja Ironie nicht, aber eben Hochbegabte verstehen schon sehr schnell Ironie. Und das ist auch ein Anzeichen. Aber man muss jetzt eben sagen, das sind Anzeichen. Es kann auch sein, dass das Kind gar nichts von dem hat und es ist trotzdem hochbegabt. Darum ist das so schwierig.
Zur Diskussion stehen immer wieder überambitionierte Eltern, die anscheinend einfach das Gefühl haben, ihr Kind sei hochbegabt, obwohl das gar nicht zutrifft.
Ich glaube, da werden Sachen miteinander vermischt, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben. Klar gibt es die Eltern, die ihr Kind pushen wollen, die unbedingt wollen, dass es erfolgreich ist. Das ist natürlich nicht gut, wenn das so passiert. Aber auf der anderen Seite gibt es eben wirklich Kinder, die hochbegabt sind. Also offensichtlich. Und die brauchen ihre Förderung. Ich kenne auch Eltern, die mir gesagt haben, sie wären nie auf die Idee gekommen, dass ihr Kind hochbegabt ist, weil sie das Gefühl haben, hochbegabt, das heisst, es ist eben so ein Kind, wie man es in den Filmen sieht. Es kann in der Primarschule noch nicht seine Schuhe binden, aber es kann hochkomplexe Gleichungen im Kopf problemlos lösen. Und es gibt Hochbegabte, die sind ganz normal lebenstauglich und einfach ein bisschen schneller, können sich ein mehr Sachen merken, die sind nicht so außergewöhnlich. Und was in dem Zusammenhang eben noch sehr wichtig ist, zum Wissen, ich habe gerade noch einmal nachgeschaut, es gibt Studien, die sagen, auf 3 Buben, die abgeklärt werden, auf Hochbegabung, kommt 1 Mädchen. Also offenbar ist unser Bild von Hochbegabung ist männlich geprägt, oder? Es ist eher ein Bub als ein Mädchen. Und schon dort zeigt sich ja, man muss aufpassen, dass man wirklich gut anschaut und die Richtigen herausfiltert.
Yumi Kegi sagt, ich als Lehrperson habe momentan ein Kind mit überdurchschnittlicher Intelligenz in der Schule. Ich fördere es entsprechend und das Kind ist jetzt, nach Jahren vor Unterforderung, endlich glücklich. Das bedeutet für mich aber zusätzliche Arbeit und für die werde ich nicht bezahlt. Und das geht doch schlicht einfach nicht.
Die Schulen und die Lehrpersonen stehen da natürlich vor einer sehr schwierigen Aufgabe. Sie haben hochbegabte, sie haben schulisch schwächere und normalbegabte Kinder im Klassenzimmer und müssen denen gerecht werden. Werden in Zeiten von Lehrpersonenmangel und anderen Ressourcen, die gekürzt werden, in hochbegabte Kinder weniger investiert als vielleicht eben in schulisch schwächere Kinder?
Ich finde, man sollte auf keinen Fall die schulisch Schwächeren gegen die Hochbegabten ausspielen, weil beide haben ihre Sachen, die sie brauchen, wo man sie fördern soll. Ich glaube, die Lehrerinnen und Lehrer sind in so einem Spagat jetzt schon. Und ist klar, wenn die Zeit knapp ist und die Ressourcen knapp sind, dann versucht man, möglichst vielen, möglichst gerecht zu werden. Und die halt an den Rändern, die gehen raus. Das ist wahrscheinlich das Problem.
Ein Problem ist ja vielleicht auch, dass man über die Hochbegabten eher weniger redet als über die schulisch Schwächeren. Unter anderem darum hast du zu dem Thema recherchiert und einen Text geschrieben. Den Text verlinken wir euch auch sehr gerne in den Shownotes noch verlinken. In dem Text kommt unter anderem auch der Stefan Berner vor. Was ist das für eine Figur?
Der Stefan Berner, der ist Vater von mehreren Kindern, wohnt hier in der Stadt Bern und der hat eben auch die Erfahrung gemacht, er ist selber hochbegabt und aber erst relativ spät im Leben herausgefunden hat und hat immer sich unverstanden gefühlt, auch in der Schule hat er gesagt, eben, der Mathelehrer hat einmal seine Lösungswege nicht akzeptiert, einfach wie sie anders gewesen sind, unkonventionell und er erzählt sehr eindrücklich, wie er gelitten hat unter dem, dass er das Gefühl hat, mit ihm stimmt etwas nicht, er ist anders als andere und hat eigentlich erst über die eigenen Kinder, die offenbar in der Schule, wie es so oft passiert, eigentlich schlechter gewesen sind als andere Kinder, weil sie einfach sich gelangweilt haben und dann geschludert haben und schlechte Resultate gemacht haben. Also eigentlich über die Kinder, die er hat dann abklären lassen, hat er gemerkt, aha, hochbegabt, vielleicht ist ja das, was mein Problem ist.
Und jetzt mit seiner Bildungsgeschichte setzt er sich ein und will mehr Bildungsgerechtigkeit schaffen. Er findet, es müsste eben auch im Umgang mit hochbegabten Kindern sich etwas ändern. Und jetzt will er eine Volksinitiative lancieren. Was will er erreichen mit der?
Also er ist einfach in dem Initiativkomitee, er ist nicht unbedingt die treibendste Kraft dahinter, aber er ist einer von denen, der sich dafür einsetzt. Das Ziel ist einfach, es ist der Initiativtext, habe ich noch extra rausgeschrieben, ist relativ allgemein formuliert. Es ist einfach, es geht darum, dass Kinder und Jugendliche mit einem hohen kognitiven Potenzial, sie sagen jetzt IQ 125 und mehr, die sollten entsprechend ihren Bedürfnissen unterrichtet und gefördert werden. Es ist sehr allgemein, ich denke, das ist die Absicht, dass jeder Kanton dann selber entscheiden kann, wie er das machen möchte.
Und was ist der Stand von dem Begehren?
Sie zünden sich zusammenraufen, sie versuchen jetzt mal Geld zusammenzubringen, damit sie nachher eine Unterschriftensammlung lancieren
können. Also noch sehr am Anfang?
Absolut.
Wie ist denn das einzuordnen, so eine Volksinitiative, die sich für die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen mit eben IQ 125 und mehr, hast du gesagt, einsetzt? Braucht es so eine Volksinitiative?
Ich denke, was es unbedingt braucht, ist, dass man über das Thema reden. Weil das Vorurteil ist oft, dass die Hochbegabten, die sind ja eh so schlau und die werden es eh einfach haben später im Leben. Denen muss man nicht helfen, man muss den Schwachen helfen. Aber nein, das können auch sehr krasse Probleme entstehen. Eben psychische Probleme, wenn man in der Schule permanent unterfordert ist und immer merkt, das passt irgendwie nicht, ich muss da Sachen machen, die kann ich schon längstens. Und die Kinder verbringen ja so viel Zeit in der Schule heutzutage. Und da muss man sich einfach vorstellen, wenn man nie ihren Bedürfnissen gerecht wird, was das auslösen kann in denen. Und darum finde ich, dass man darüber diskutiert jetzt, das ist eigentlich das Wichtigste an dieser ganzen Initiative.
Und darüber diskutieren, das wollen auch wir noch ein bisschen in diesem Podcast, in dieser Folge. Das machen wir auch weiterhin. Und dank dir, Miriam, können wir das jetzt auch. Und zwar mit ein bisschen soliderer Grundlage, als wir vorher hatten. Merci vielmals.
Merci vielmals.
Gern geschehen.
Wir haben am Anfang schon den 12-jährigen Noel gehört, der über seine Hochbegabung erzählt hat. Die Miriam Gontes hat schon angetönt, wie Kinder auf Hochbegabung abgeklärt werden können. Der Noel erinnert sich noch, wie das bei ihm war.
Wir sind dann am Samstagmorgen zum Hirschengraben. Dann hatte er so ein Büro. Dann war dort so eine Frau, die mit mir an den Tisch gehockt. Und dann musste ich so Aufgaben machen, wie so Steine mit verschiedenen Mustern auf jeder Seite. So Würfel. Möglichst schnell zu einem Bild zusammenfügen, das sie vor mir abgebildet hat. Und sie hat dann die Zeit gestoppt. Und solche Aufgaben sind alles gekommen.
Inzwischen besucht er zusätzlich zu der normalen Schule einmal in der Woche noch einen speziellen Kurs für Hochbegabte. Wie haben das seine Gespendli aufgenommen?
Es war schon so, dass sie gemerkt haben, oh, er geht jetzt hier in die besondere Schule. Und ja, es hat schon also etwas gegeben, dass wir ein paar Mal so liebevoll so Streber genannt haben.
Liebevoll Streber genannt, sagt der Noel, recht abgeklärt. Für ihn hat man so eine gute Lösung gefunden. Im normalen Schulalltag darf er in gewissen Fächern mehr machen als die anderen. Und eben, einmal pro Woche geht er in Förderunterricht.
Solche Möglichkeiten gibt es aber nicht in jedem Fall.
Wir sind Familie Benescha. Wir wohnen seit ein paar Jahren in Niederbipp und haben vier Kinder, drei Buben und ein Mädchen. Bei der Tochter hat man eine Hochbegabung festgestellt und beim Sohn eine Teilhochbegabung. Die Situation war recht herausfordernd und darum sind wir seit dem Januar 2023 im Homeschooling.
Die Familie Benescher, wir haben die Mutter Isabel Benescher gehört, unterrichtet ihre hochbegabten Kinder seit dem Jahr also daheim. Homeschooling statt Regelklasse. Aber wieso das?
Eben, weil es den Kindern im Sohn einfach körperlich nicht gut gegangen ist, 2,5 Jahre. Und er hat es einfach nicht können verbalisieren. Also er hat immer gesagt, in der Schule sei es gut, aber sein Körper hat ganz anders reagiert. Und bei der Tochter, also man hat einfach gesehen, dass es ihr sehr schlecht geht und dass sie depressiv ist. Und das schockiert einen schon, wenn ein 8-jähriges Mädchen, oder dort ist sie sogar noch 7 gewesen, sagt, ich will nicht mehr leben.
Der Leidensdruck von ihren hochbegabten Kindern war also so gross gewesen, dass das Mädchen die Schule verweigert hat und depressiv geworden ist. Und der Bub, der hat vor der Schule immer wieder Bauchweh und Kopfweh gehabt und später auch Haarausfall bekommen. Man hat von sogenannten psychosomatischen Symptomen.
Und da ist 2,5 Jahre so gegangen mit der Psychosomatik. Und es war zunehmend gewesen, immer mehr, immer öfters, 2 bis 3 Mal in der Woche. Und vor einem Jahr hat dann noch kreisrunder Haarausfall angefangen, wo es immer mehr geworden ist. Und das war so der Punkt, wo wir gesagt haben, es geht wie nicht mehr.
An den Schulen, wo die Kinder von Benneschers waren, hat man viel probiert.
Die Lehrer waren immer sehr wohlwollend gewesen und haben es als Herausforderung gesehen, um, ja, schauen, dass es ihm besser geht. Und Man hat wirklich keine Lösung gefunden.
Nach über 2 Jahren unterrichtet Isabel und ihr Mann, Raphael Bennescher, ihre hochbegabten Kinder jetzt also selber im Homeschooling. Einen weiteren Weg in der Regelklasse haben sie nicht mehr gesehen. Was müsste sich denn ändern für sie am Schulsystem?
Ich hätte mir wie gewünscht, für unsere Kinder, es wäre alles viel fluider. Also, es gäbe vielleicht einen Mathe- oder einen Deutschraum oder NMG oder auch immer. Und dass eine Lehrperson dort sitzt und dass es dort einfach Material von 3 Stufen hat oder so. Und dass Kind selber wählen könnt und einfach gecoacht werden. Oder dass die Lehrperson dort ist und bei Fragen, oder wenn sie das Gefühl hat, es ist schwierig, zu sagen, schau, ich hätte noch etwas zwischendrin, willst du das mal anschauen? Ja, also ich hätte das Gefühl, es bräuchte einfach ein anderes Schulsystem, wo nicht so starr auf diesen Klassen und beharrt.
Der Isabel Bennescher, wenn sie das sagt, ist es wichtig zu betonen, dass sie nicht ein generelles Schulbashing betreiben will. Sie sieht durchaus, dass es schwierig ist, wenn Lehrpersonen und HeilpädagogInnen fehlen.
Das Beispiel zeigt ja irgendwie eindrücklich, wie gross der Leidensdruck werden kann. Und wie wichtig dass es ist, hochbegabte Kinder möglichst angemessen zu fördern. Aber wie geht es eigentlich? Über das haben wir mit Helen Colli geredet. Sie ist die Leiterin der begabten Förderung von Stadt Bern.
Die Kaya Wirth ist überzeugt. Beim Theater um Hochbegabte geht es für mich um Leute mit Geld und Privilegien. Wer sonst bekommt hochbegabte Förderung? Es sind nicht die einfachen Kinder. Anne Vorburger sagt, die Wissenschaft geht davon aus, dass rund 2% der Kinder hochbegabt sind und davon 15% verhaltensauffällig werden, was 0,3% von allen Kindern entspricht. Aber schon nur, wenn ich Kommentare zu Artikeln betreffend Verhaltensauffälligkeit der Unterforderung lese, bekomme ich den Eindruck, nach gewissen Eltern sei es eher 20%.
Ja, Frau Colli, es gibt verhältnismäßig wenig Kinder, die unter ihrer Hochbegabung leiden. Wird das Thema zu heiß gekocht?
Also die Zahl 2%, die gibt vielleicht den Eindruck, es sind wenig Kinder. Allerdings ist es genau der gleiche Anteil von Kindern, die auch Förderung bekommen wegen Lernschwächen und Lernschwierigkeiten.
Also wird es nicht zu heiß gekocht, sondern wir reden einfach zu wenig darüber?
Absolut nicht.
Was sind die Bedürfnisse von hochbegabten Kindern? Was brauchen sie konkret, dass es ihnen gut geht, beziehungsweise dass sie sich gesund entwickeln können?
Grundsätzlich glaube ich, brauchen sie nicht grundlegend etwas anderes als andere Kinder auch. Sie bringen einfach ganz etwas anderes mit, was die Schule teilweise halt vor gewisse Herausforderungen stellt. Also wenn ich jetzt konkret von einem Kind ausgehe, das jetzt in die Schule kommt und schon lesen kann, braucht das Kind halt etwas anderes als ein Kind, das in der Schule lernt lesen. Also es muss die Möglichkeit haben, auf seinem Niveau auch zu lernen, damit es sich weiterentwickeln kann. Für eine gesunde Entwicklung muss es auf seinem Niveau können lernen und sich entfalten.
Ein wichtiger Teil liegt also bei den Schulen. Funktioniert das überhaupt oder gar nie?
Die Lehrpersonen und die Schulen leisten extrem wertvolle Arbeit und der erste Lernort ist die Schule. Und in meinen Augen hat die Schule bereits einen sehr weiten Weg zurückgelegt, wenn ich jetzt denke an die Binnendifferenzierung, die schon etabliert ist in der Klasse. Ich denke auch an die Integration, die enorme Fortschritte gemacht hat. Heute ist es nicht mehr unüblich, dass Kinder Unterschiede haben, Unterschiede im Lernen, Unterschiede in der Schnelligkeit. Also das ist viel etablierter, als das noch war, als ich in die Schule gegangen bin.
Der Peter Meier schreibt, wir haben bei uns in der Schule einen Bub mit einem IQ von 145 gehabt, offiziell abgeklärt durch den Schulpsychologischen Dienst. Er gehört zu den 8'000 intelligentesten Personen in der Schweiz. Und was ist passiert? Er ist in einer B-Klasse gelandet. Das Schweizer Schulsystem war unfähig, damit umzugehen.
Welche Probleme treffen hochbegabte Kinder in der Regelklasse? Habt ihr da ein paar Beispiele?
Mhm. Vielleicht würde ich vorausschicken, dass es nicht in jedem Fall so muss sein, dass ein Kind Probleme in der Klasse hat. Aber es ist tatsächlich so, dass wir das häufig hören von Kindern, dass sie sich irgendwie anders fühlen. Und das Gefühl ist vielleicht manchmal schwierig, um sich zu integrieren, um Freunde zu finden, wenn man sich etwas anders fühlt oder nicht verstanden fühlt. Das hat häufig auch damit zu tun, dass die Kinder ganz spezielle Interessen haben. Wenn ich jetzt an einen Schüler denke, der bei mir war, wo ich mit ihm voller Inbrunst habe mich unterhalten über schwarze Löcher, das würde er wahrscheinlich nicht so gut können in seiner Klasse mit seinen Klassenkameraden. Also das ist sicher ein Teil, dass er sich auch ausdrücken und vielleicht nicht immer verstanden werden von anderen Kindern und dass sie häufig auch schnell denken und für die anderen Kinder, ja, dass sie dort den Zugang weniger finden, sondern häufig suchen sie den auch mit, bei älteren Kindern oder bei Erwachsenen. Denn was wir auch häufig hören, ist für so Kinder, dass die Wartezeiten sehr schwierig auszuhalten sind, wenn sie schon fertig sind oder wenn sie schnell parat sind und eigentlich schon arbeiten können. Und ganz grundsätzlich wünschen sie sich Herausforderungen.
Zu den Lehrpersonen, die treffen ja verschiedenste Bedürfnisse im Klassenzimmer an. Können sie da überhaupt auf Hochbegabung eingehen?
Also die heutigen Lehrpersonen haben sicher eine breite Ausbildung vor PH bekommen. Natürlich kann man dort nicht genau gleich vertieft eingehen in Begabtenförderung. Und das fände ich sehr wichtig. Ich würde mir wünschen, PH Bern könnte da mehr Weiterbildungsmöglichkeiten anbieten, dass wir dort auch qualitativ besser werden können.
Aber für Lehrpersonen ist es auch schon oft schwierig, auch noch auf Hochbegabung einzugehen in einem vollen Klassenzimmer.
Das ist so. Also, Lehrpersonen haben eine riesengroße Aufgabe und dort immer gerecht zu werden, ist sehr schwierig. Das kann man vorstellen, dass das nicht immer gelingt. Es ist auch nicht die Idee, dass alles immer gelingt und immer auf jeden Schüler, in jedem Fall kann eingehen werden. Aber die Idee ist, dass man offener ist, offener in der Aufgabenstellung vielleicht, offener in den Möglichkeiten, die die Kinder schon mitbringen. Ja, wenn ich vielleicht nochmal auf das Beispiel vom Anfang zurückkomme, ein Kind, das schon rechnen kann, wenn das nicht limitiert ist, nur im 20er-Raum zu rechnen, dann ist ihm schon viel dienend, dass man offen sein kann.
Wir haben vorher schon gehört, wie es bei der Familie Ben-Nescher abläuft, wo ihre Kinder aus der Regelklasse genommen haben und im Homeschooling jetzt selber unterrichten. Was sagt vielleicht das Beispiel über den Umgang von Schulen mit hochbegabten Kindern aus?
Vielleicht lohnt es sich nochmal zu erwähnen, dass eine Unterforderung etwa den gleichen Stress kann auslösen wie eine Überforderung. Und was man in diesem Fall gerade sehr deutlich sieht. Jetzt das ist schwierig, da, zu sagen, klar, was da genau abgelaufen ist. Aber es gibt tatsächlich Fälle, wo ich auch schon bei uns erlebt habe, wo es zu einem Schulausschluss gekommen ist, dass sie nachher ins Homeschooling gewechselt haben. Für die Kinder ist eine ganze Klasse nicht der richtige Lernort, noch wenn man das versucht und mit, wie man da auch gesehen hat, mit bestem Willen von der Lehrpersonen auch nicht eine Situation herbringt, wo diesen Kind gerecht wird.
Romam meint, ich habe das als Lehrperson für Begabtenförderung selber erlebt. Für viele Lehrerinnen und Lehrer ist es schwierig zu verstehen, dass ein Zweiklässler Physik, Mathe und Philosophie von einem Achtklässler im Kopf hat, aber sich vielleicht noch nicht die Schuhe bingen oder bei Routinearbeiten abfällt.
Ihr habt es gerade schon angetönt, die Stadt Bern bietet ja Kurse an, zusätzliche Kurse für hochbegabte Kinder. Wie sehen die konkret aus? Was ist euer Angebot an die hochbegabten Kinder?
Wir haben mehrere Angebote. Das eine sind Pull-out-Kurse. Da kommen Kinder aus den unterschiedlichen Schulen für einen Halbtag zu uns.
Durch ein Pull-out, also man nimmt sie aus der Klasse für einen halben Tag?
Richtig, genau. Die fehlen dann in diesem Morgen in der Klasse und kommen bei uns in Unterricht. Wir arbeiten projektartig mit diesen Kindern. Also das ist ein interessengeleiteter Unterricht. Sie können ein Thema wählen, das sie sehr interessiert. Und zusammen mit der Lehrperson wird das Projekt umgesetzt. Da spielen auch die überfachlichen Fähigkeiten eine grosse Rolle. Also wie gehe ich um mit Frustration? Wie tue ich mich motivieren, wenn etwas schwierig wird? Kann ich dranbleiben an diesem Projekt? Wie tue ich mich selber organisieren? Alles Sachen, die sehr wichtig sind, auch im Regelunterricht. Und dort ist es häufig so, dass Kinder zum Teil nicht an ihre Grenzen kommen. Und das können sie bei uns dann in einem konkreten Projekt lernen.
Das sind die Pull-out-Kurse. Was bietet ihr sonst noch an für hochbegabte Kinder?
Wir haben auch integrierte Förderung, das heisst, eine Lehrperson von uns geht in die Klasse der Schüler. Dort ist in Zusammenarbeit mit der Lehrperson wird dort die Förderung besprochen, was in diesem Fall, in diesem Unterricht notwendig ist oder was der Schüler möchte. Es ist auch dort manchmal so, dass wir auch Projekte machen mit den Kindern, wo sie dann in der Klasse können, zum Teil vortragen, zeigen. Also das ist eine grössere Zusammenarbeit mit der Lehrperson, der Punkt, und das das Kind in der Lernumgebung bleiben kann.
So oder so geht es also darum, sehr fest das Kind und die Interessen des Kindes und Bedürfnisse des Kindes ins Zentrum zu stellen. Warum ist das so wichtig?
Ganz genau. Also begabte Förderung hat zum Ziel, sich eigentlich zu fokussieren auf die Stärken des Kindes. Unser Unterricht ist deshalb sehr ausgerichtet auf die Interessen und Potenzial des Kindes.
Mit diesen begabten Kursen von der Stadt Bern schafft ihr ja ein spezielles Angebot für die Kinder bzw. eins extra für die Kinder. Wie geht ihr damit um, dass es vielleicht noch mehr zu einer Ausgrenzung könnte kommen bei diesen Kindern?
Sie sprechen da gerade ein grosses Dilemma an, das wir haben in der begabten Förderung. Wie möchte ich die Kinder unterstützen? Wie möchte ich ihnen helfen? Möchte ich ihnen etwas bieten? Und gleichzeitig tut es in eine Position rücken, die sie zum Teil nicht sein wollen. Nämlich, dass sie etwas Besonderes haben, dass sie ein besonderes Angebot gehen, dass sie irgendwo fehlen in der Klasse und durch das auffallen. Vielleicht können wir aber dazu auch Beitrag leisten, indem wir das thematisieren. Also das ist eine Situation, die die Schüler häufig haben und müssen lernen, damit umzugehen, dass sie irgendwie durch irgendeine Art anders sind als andere.
Die Stadt Bern kennt mit dem begabten Kurs eine Möglichkeit, hochbegabte Kinder zu unterstützen. Wie sieht es anderswo im Kanton aus?
Das ist sehr schwierig zu beantworten, weil ganz viele Gemeinden und Orte das unterschiedlich handhaben. Ich kann es nur sagen von der Stadt Bern. Wir haben vielleicht die besondere Situation, dass wir ganz viele Schulen sehr nah zusammen haben und durch das das zentral lösen können und das Angebot so recht gross ist. In anderen Orten ist das sicher anders. Also wenn ich mir vorstelle, einen kleinen Ort, vielleicht im Berner Oberland, die haben ganz andere Möglichkeiten, die müssen es wie anders lösen für sich.
Und sowieso gibt es, glaube ich, auch zwischen den Kantonen sehr grosse Unterschiede, wie dass man da aufgestellt ist mit dem Unterstützungsangebot.
Das ist sehr richtig so.
Zum Abschluss noch, woher verschlägt es die hochbegabten Kinder? Wie gelingt es ihnen, die Hochbegabung zum Vorteil zu machen?
Das ist eine sehr interessante Frage und die interessiert uns selber auch. Und wir haben uns schon vorgenommen, dass wir das im nächsten Jahr angehen wollen, um zu schauen, wo gehen unsere Kinder her, wenn sie uns verlassen, unsere begabten Kurs. Wir haben tatsächlich Kinder, die uns begleiten, schon seit Kindergarten. Und die gehen irgendwann in der Oberstufe weg von uns. Und das wäre unsere nächste Idee, dann mal nachher zu forschen, wo es die Herren verschlägt.
Wäre interessant, vielleicht Stoff für einen nächsten Podcast. Für den Moment ist das sie. Danke vielmals für den Besuch im Studio, Helen Colli, Leiterin von der begabten Förderung der Stadt Bern.
Merci.
Merci vielmals.
Ja, jetzt haben wir eine ganze Folge über hochbegabte Kinder, über Fördermassnahmen und mögliche Probleme und Konflikte geredet. Ein wichtiges Thema, ein Thema auch, wo man wahrscheinlich zu wenig darüber redet. Und etwas, wo wir vielleicht zu wenig gesagt haben in diesem Podcast, das lassen wir zum Schluss nochmal Isabelle Ben-Nescher sagen.
Wir reden von Hochbegabung, aber eigentlich sind es ganz normale Kinder mit hohem Potenzial. Und um das hohe Potenzial, dass sich das entwickeln kann, braucht es uns Erwachsene, die sie fördert und begleitet. Und das heisst nicht, dass sie in allem gut sind. Sie haben auch ihre Schwächen. Sie denken einfach schneller oder verstehen Sachen schneller.
Ich glaube, dem gibt es nicht mehr viel beizufügen.
Und das war sie, die 29. Folge vom Podcast «Gesprächsstoff», gemacht von der Redaktion von Bund und Berner Zeitung. Wenn ihr Kritik, Lob oder sonstige Rückmeldungen habt, dann erreicht uns unter podcast.bern@tamedia.ch. «Gesprächsstoff» gibt es wieder in 2 Wochen. Bis dann könnt ihr uns auf allen gängigen Plattformen abonnieren und auch gerne bewerten.
Kommentar hat für euch Florin Schönmann eingelesen. Soundlayout hat Anne Hebise gemacht. An der Recherche zu dieser Folge war Zivil Hartmann beteiligt. Und wir, Laura Waldorf und Noah Fendt, sagen Ciao zusammen.
Tschüss zusammen.